Wir feiern 175 Jahre Land und Forst. Die Stimme der Landwirtschaft. Mit neuen Wegweiserfolgen von interessanten Höfen in ganz Niedersachsen. Viel Spaß beim Hören.
Hallo und herzlich willkommen bei unseren Hofgeschichten. Ich bin Leonie Joost, Redakteurin bei der Land und Forst, und ich bin heute auf dem Hof von Alexander und Friederike Schierholz im Landkreis Diepholz unterwegs. Die beiden bewirtschaften auf ihrem Betrieb 135 Hektar Ackerland, und zwar nach einem bei uns noch eher ungewöhnlichen Verfahren, und zwar in der Direktsaat. Dazu halten sie 4500 Legehennen in Mobilstellen und unter Pappelreihen, mästen die dazugehörigen Bruderhähne und sind gerade noch dabei, eine kleine Rinderherde aufzubauen. Ich freue mich, dass ich heute hier bei euch sein kann. Hallo erstmal.
Hallo.
Die erste Frage direkt: Was ist eigentlich Direktsaat? Also es gibt ja immer wieder Definitionsverwirrung. Die einen nutzen den Begriff so, die anderen so. Vielleicht könnt ihr einmal erzählen, wie ihr das auf eurem Betrieb macht.
Ja, also Direktsaat für uns ist einfach ein Aussaatverfahren, das vollständig ohne Bodenbearbeitung auskommt. Also wir machen gar keine Bodenbearbeitung, also kein Pflug, kein Grubber, keine Kreiselegge, gar nichts. Wir machen nur einen Schlitz in die Erde, Saatkorn rein, Schlitz wieder zu. So, das ist für uns Direktsaat. Also alle anderen Definitionen, die es da gibt, so, keine Ahnung, Aussaat in einem Arbeitsgang, so, das ist nicht das, was wir meinen. Wir meinen kompletten Verzicht auf Bodenbearbeitung.
Und wie kam es, dass ihr das umgestellt habt? Ich denke mal, ihr habt vorher ganz normal bewirtschaftet.
Ja, das muss, glaube ich, Alexander erzählen. Der hat das nämlich so ein bisschen mitgebracht.
Ich habe 10 Jahre im Ausland gearbeitet in der Ukraine. Und da habe ich das kennengelernt. Also ich bin dort mit meinem, ich sag jetzt mal, deutschen Wissen hingereist und wurde dann schnell eines Besseren belehrt, dass es auch besser geht, ohne viel im Boden rumzuwühlen und Diesel zu verbrennen. Und da habe ich das dann mit nach Hause gebracht.
Wie lange macht ihr das jetzt schon auf euren Flächen?
Also wir haben das Stück für Stück jetzt umgestellt. Also vorher war es bei uns so, dass wir schon länger zwar auf den Pflug verzichtet haben, aber wir haben halt ja sowas wie Mulchsaat gemacht, also schon noch gegrubbert, und wir hatten alle 4 Jahre einen Nachbarlandwirt, der halt einjährig bei uns Kartoffelland gepachtet hat, der sozusagen durchrotiert ist immer durch die Fruchtfolge. Und das ist nun gerade die einzige Kultur, bei der das jedenfalls im herkömmlichen Verfahren so nicht funktioniert mit der Direktsaat. Und jetzt haben wir den noch zu Ende durchrotieren lassen, und dann immer, wenn die Fläche frei wurde oder vom Kartoffelbauern wieder zurückkam, dann haben wir diese Fläche auf Direktsaat umgestellt. Und damit sind wir jetzt fertig seit letztem Jahr, und wir haben jetzt 100% No-Till.
Also die Nachteile ganz klar hier in dieser Region, immer wenn ich dann von meinem Auslandsjob nach Hause gekommen bin, alle 3 Wochen, und das dann hier gesehen habe, was für üble Winderosionsprobleme hier vorherrschen, dann dachte ich mir jedes Mal, boah, das kann einfach nicht richtig sein, so wie hier gewirtschaftet wird.
Ja, vielleicht ist das auch so, dass man das nicht so sieht, wenn man das gewohnt ist. Aber mein Opa zum Beispiel hat gesagt so, ja Mensch, das weht schon wieder, das ist ja trocken.
Schon wieder trocken.
Ja, aber es ist nicht nur die Trockenheit, es ist auch ein Managementproblem. Also man hat immer das auf höhere Gewalt geschoben sozusagen, dass es weht. Aber Erosion ist in diesem Fall menschengemacht. Wenn man Bodengefüge einmal sozusagen kaputt reißt mit einem Grubber, einem Pflug oder so, dann sind die Teilchen halt lose nebeneinander und der Wind hat mehr Angriffsfläche und dann trägt der Wind den Boden ab. Das ist nicht, dass das nur an der Trockenheit liegt.
Das heißt, ihr habt immer eine Bodenbedeckung?
Wir haben jetzt immer eine Bodenbedeckung.
Das versuchen wir, es ist gar nicht so einfach, die aufzubauen.
Ja, das stimmt, das ist gar nicht so einfach. Natürlich ist ein Boden erstmal bedeckt, wenn was wächst, weil wir wollen eigentlich das ganze Jahr über den bedeckt haben. Also wir machen sehr viel mit Zwischenfrüchten. Wir lassen alles unser Stroh komplett liegen, also das wird, nicht abgefahren. Früher hat mein Vater auch noch Stroh verkauft. Das machen wir überhaupt nicht mehr. Und trotzdem ist es schwierig. Wir wollen gerne wirklich so eine, weiß nicht, 5 cm dicke Schicht an Stroh und Ernteresten auf dem Acker liegen haben und da einfach durchschlitzen, und dann soll die neue Kultur da durch wiederkommen. Aber so viel Bodenbedeckung haben wir gar nicht. Das ist schwer aufzubauen. Also Körnermaisstroh und so, das ist natürlich super. Das bleibt ziemlich lange. Aber oft ist so eine Zwischenfrucht halt auch relativ schnell wieder weg. Spricht natürlich auch im Grunde fürs Bodenleben, wenn die Regenwürmer da schnell wieder.
Ja, das Stroh bleibt ja schon eigentlich relativ lange, wenn man es noch anwalzt, und das Körnermaisstroh und das Erbsenstroh vielleicht nicht so lange, aber also diese Zwischenfrüchte, das Grün, das ist eigentlich nur Wasser und
ja, das halt schnell wieder
bisschen
weg,
Zellwand.
Genau, also daran arbeiten wir noch, dass wir wirklich eine Bodenbedeckung aufbauen. die dann halt auch Schutz vor Verdunstung bietet. Das wäre halt noch ein Vorteil von Direktsaat, dass wir eben nicht mit jeder Bodenbearbeitung verlieren wir auch jede Menge Wasser. Und der Acker ist danach schwarz, das heißt, der wird nochmal heißer, wir haben noch höhere Temperaturen auf dem Acker und dann haben wir noch mehr unproduktive Verdunstung. Und mit den krassen Dürrejahren, die wir gehabt haben, ist für uns Direktsaat eigentlich eine gute Antwort darauf.
Habt ihr da direkt einen Unterschied gemerkt in der Wasserverfügbarkeit in den unterschiedlichen Anbauverfahren? Also habt ihr deutlich gemerkt, dass ihr mehr Wasser am Boden habt dadurch?
Also beim Mais haben wir es schon gesehen, ne? Mhm. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass bei uns oft die Bestände langsamer in Gang kommen. Vielleicht gerade bei Mais sieht man das.
Ja, weil es halt sehr kalt ist, wir keine Luft in den Boden reinpumpen.
Genau, und auch natürlich weniger Mineralisation anregen, dadurch, dass wir nicht so viel drin rumforken oder gar nicht. Aber dass dann, dadurch, dass wir mehr Wasser haben, die Bestände länger grün sind am Ende.
Nach hinten raus länger grün.
Ja, wir haben es auch mal spaßeshalber irgendwie mal Kolben gewogen und so. Da haben wir schon festgestellt, dass wir so streifenweise einstreifen, ohne Bodenbearbeitung einstreifen, mitgegrubbert, so mal so einen kleinen Versuch gemacht auf einer Fläche. Da hatten wir durchaus höhere Kolbengewichte bei dem No-Till-Mais, weil da eben ja noch länger Wasser war. Also ist nicht so groß geworden, die Pflanze, dafür mehr Kolben, können wir mit leben.
Wie funktioniert das, dass nur tatsächlich die Kultur dann auch wächst, die ihr haben wollt? Also weil es sind ja wahrscheinlich sehr viele Samen im Boden, die dann auch aufgehen.
Naja, man muss es glaube ich andersrum sehen. Jedes Mal, wenn ich eine Bodenbearbeitung mache oder eine Saatbildbereitung, mache ich auch automatisch eine Saatbildbereitung fürs Unkraut. Das machen wir halt nicht. Wir machen halt nur eine Saatbildbereitung für die Kultur, die wir einfach rausdrehen wollen.
Genau, also wir regen gar nicht erst die Unkrautsamen an zum Keimen. Die bleiben halt zwar da, aber die schlafen. Und im besten Fall ist über den 5 cm Strohmatte. Und da kommt gar nicht so viel Unkraut durch. So ein bisschen wie im Garten, wenn man da irgendwie unter die Erdbeeren irgendwie Stroh legt und dann kommt halt auch nicht so viel Unkraut durch. So soll das eigentlich bei uns aussehen. Ganz so weit sind wir noch nicht. Und natürlich haben wir, da kommt man gleich zu der heiklen Frage, da hat man natürlich im Moment noch ein recht gutes Instrument an der Hand. Wenn wir also eine Zwischenfrucht haben, einen stehenden Zwischenfruchtbestand und wir wollen da jetzt zum Beispiel Mais aussehen, dann kann man natürlich aktuell noch eine Glyphosatbehandlung machen, Maiskorn ablegen und dann hat man Ruhe. Also dann funktioniert das eigentlich super. Glyphosat ist jetzt demnächst ja nicht mehr erlaubt. Das ist schon bedauerlich, so ein bisschen aus unserer Sicht. Glyphosat ist sicherlich in der Vergangenheit auch zu viel eingesetzt worden. Aber gerade bei Direktsaatsystemen, wenn man dann überlegt, wie groß ist eigentlich der schädigende Eingriff von Bodenbearbeitung, dann würde ich immer sagen, dass eine einmalige Anwendung von Glyphosat vor dem Auflaufen absolut umweltverträglicher ist, als einen Flug in den Boden zu halten.
Vielleicht könnt ihr noch einmal was zu den Vorteilen sagen. Also die Vorteile sind weniger Wind- und Wassererosion.
Viel mehr Feuchtigkeit im Boden, eine kühlere Bodentemperatur. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viel Grad das alles zum Erliegen kommt. Also wenn die Sonne da voll reinbrät in so einen nackten Boden.
Ich glaube schon bei 45 Grad oder so Bodentemperatur sinkt die Aktivität vom Bodenleben ziemlich drastisch ab. Und ja, man hat ja bei schwarzem Boden, da hat man ja super starke Erhitzung. Und Temperaturschwankungen. Also das Bodenleben findet Direktsaat schon ziemlich cool. Also das Offensichtlichste, was man natürlich immer sehen kann, sind Regenwürmer. Die finden das offensichtlich ganz cool. Also
nee, die brauchen wir ja auch. Das ist ja unser grober.
Ja, also die machen für uns die Bodenbearbeitung. Natürlich wollen wir gerne einen schönen krümeligen Boden haben, aber wir wollen halt ein Krümelgefüge haben, ein echtes Krümelgefüge und nicht von einer Kreiselecke kleingeschlagene Kluten. Also Bodenleben wird sehr stark gefördert durch Direktsaat. Ein Regenwurm mag das halt nicht, wenn man deren Haus immer einreißt.
Also in der freien Natur gibt es keine Bodenbearbeitung. Es ist alles immer nur.
Ja, da ist Boden immer bedeckt. Ne? Ja. Die Natur sorgt schon dafür, dass der Boden bedeckt ist. Und Regenwürmer holen sich halt auch einfach gerne ihre Nahrung von oben. Dafür sind die gemacht. Also die kommen nachts raus, ziehen sich da einen Strohhalm in ihren Gang rein, lassen den schön ein bisschen vor sich hingammeln und dann weiden sie den Algenrasen ab. Lecker. Und das ist halt, wie Natur funktioniert. Und unser Grundgedanke ist, wir sind jetzt nicht ein Biobetrieb. Wir sind von der Definition her sind wir ein konventioneller Betrieb. Aber trotzdem macht es ja Sinn, die Natur für einen arbeiten zu lassen. Das ist so der Grundgedanke.
Und wie ist der Schädlingsbefall? Wie entwickelt der sich, wenn Betriebe umstellen?
Es kommt ziemlich oft die Frage so, nein, es bleibt so oder es wird besser, geringer. Also was wir natürlich versuchen, ist so gut wie keine Insektizide mehr einzusetzen. Weil wenn wir das einmal machen, dann hauen wir die ganzen Nützlinge auch einen vor den Kopf. Und das ist das, also auf einen Schädling kommen 1000 Nützlinge und das müssen wir irgendwie fördern. Wenn wir die alle immer platt hauen, dann haben halt die Schädlinge die Oberhand. Das ist das Problem.
Ja, also wir versuchen das, ich meine, da haben wir uns ja auch als konventionelle Landwirte eigentlich alle drauf geeinigt, integrierten Pflanzenschutz zu machen. Und integrierter Pflanzenschutz bedeutet, Nützlinge zu fördern. Das kann man zwar immer schön sagen, dass man das tut, aber de facto ist wirklich machen ist die andere Sache. Wir versuchen halt zum Beispiel durch Zwischenfrüchte, aber auch durch Anlage von Agroforststreifen und auch
Begleitsaat.
Zum Beispiel Begleitsaaten im Raps, dass man versucht, möglichst Diversität in die Ackerflächen zurückzuholen und dadurch möglichst Nützlinge zu fördern. Es klappt nicht immer super, aber so ist der Grundgedanke.
Also wenn dann ein Käfer ist oder ein Wurm, kann, und da ist nur eine Pflanze, eine Rapspflanze, ja, wo fliegt der hin? Da kann er nur dahin fliegen. Aber wenn die Rapspflanze umgeben ist von 15 anderen Kulturen, dann wird ihm wahrscheinlich einfallen, oh Mensch, die schmeckt ja viel besser, zapfe ich die mal an.
Ja, man hat eben auch die nicht nur auf Raps abfahren, sondern man hat die auf Lupine abfahren und die auf Öllein abfahren und die regulieren sich hoffentlich dann irgendwie gegenseitig.
Und wie haben sich die Erträge entwickelt bei euch, seitdem ihr umgestellt habt?
Eigentlich relativ konstant, ne? Oder was würdest du sagen?
Also letztes Jahr, das war eigentlich top, super. Ja, wir wissen, dieses Jahr der Raps, das ist ein bisschen in die Hose gegangen, aber letztes Jahr hat es super funktioniert. Was aber nicht immer gleich heißt, dass es im Folgejahr wieder super funktioniert mit Begleitsaat und sehr reduziertem Pflanzenschutzaufwand. Aber da müssen wir noch so ein bisschen die Balance finden, aber wir werden nicht irgendwie jetzt wieder umschwenken, dass so wieder so zu machen wie früher. Also was sehr gut funktioniert, ist Wintergerste. Die ist immer top in Direktsaatnote. Das macht richtig Spaß. Getreide generell, also Roggen und Weizen, klappt auch gut. Erbse, super. Granate.
Das muss man vielleicht dazu sagen, was für uns jetzt, es fragen immer alle nach Ertragseinbußen, die wir haben durch Direktsaat. Das ist für uns eigentlich gar nicht so das Ding. Wir haben keine großen Ertragseinbußen, wir mussten aber unsere Fruchtfolge umstellen. Und das ist vielleicht eher ein Hindernis, dass man halt sagt, okay. Ja,
vielleicht hatten wir vorher auch gar keine Fruchtfolge.
Ja, vielleicht hatten wir auch einfach nur Getreide und Mais, aber.
Und Kartoffel.
Eine gute Fruchtfolge ist halt super wichtig. Und jetzt ist die Kartoffel nicht mehr drin. Und das natürlich ist das eine lukrative Frucht. Das muss man auch ganz klar so sagen, dass man da halt auf Einnahmen verzichtet. Und eine Erbse kann mit einer Kartoffel rentabilitätsmäßig nicht mithalten. Aber wir brauchen Leguminosen in der Fruchtfolge, sonst ist es keine echte Fruchtfolge. Wir brauchen Blattfrüchte, Halmfrüchte, Winterung, Sommerung, Leguminosen drin. Und wenn man das alles macht, ja, dann kann das natürlich bedeuten, dass man in dem Jahr, wo man die Erbse auf dem Acker stehen hat, eben nicht den Top-Deckungsbeitrag da hat.
Ich stelle mir vor, dass ihr auf der anderen Seite auch Kosten einspart, dadurch, dass ihr keine Bodenbearbeitung mehr macht. Arbeitszeit und Diesel, Blech. Wie ist das?
Ja.
Jetzt gibt es doch keinen neuen Träger so schnell.
Ja, der hält denn so lange. Ja, also natürlich ist das eine Riesenkosteneinsparung für uns, wenn wir...
Und Zeit, viel
vor
mehr
allem Zeit.
Zeit.
Ja, also wir haben wenig Zeit, weil wir ziemlich viel zu tun haben, immer. Und da ist es schon eine super Sache, dass Alexander jetzt nicht noch irgendwie ganze Tage hoch und runter fährt und ganzen Tag am Grubbern ist, weil da hätten wir überhaupt keine Kapazitäten für.
Und keine Lust.
Natürlich sparen wir dadurch dann natürlich auch sehr viel Diesel, weil die schweren Arbeiten, für die man viel Zugkraft braucht, das sind ja Bodenbearbeitungstätigkeiten. Und die fallen alle weg, wenn man nur oben einmal rüberrollt und da so einen Schlitz reinmacht. Das geht mit sehr wenig Zugkraft.
Wie habt ihr euch informiert vorab? Also ich stelle mir vor, dass es auch sehr schwierig ist, so komplett neu zu denken. Gibt es Beratungsangebote oder wo hattet ihr das Wissen? Du sagst, du warst im Ausland und hast da viel gelernt. Wie ist das in Deutschland, wenn sich Landwirte hier informieren wollen? Gibt es da Angebote?
Nein.
YouTube.
YouTube, verschiedene WhatsApp-Gruppen. Aber es ist nicht so, dass man, also wenn man Landhändler fragt oder den Berater, der sagt, wahrscheinlich gleich ummachen oder ist schwierig. Du bist Fachkraft, Schule. Deine Aufgabe eigentlich.
Ja, meine Aufgabe, das höre ich immer wieder. Also ich bin Berufsschullehrerin eigentlich. Ich glaube, dass man im Grunde auch schon in der Berufsschule, das normale Rüstzeug hilft einem ja auch schon ein bisschen gesunder Menschenverstand. Also wenn in der Berufsschule unterrichtet wird im ersten Ausbildungsjahr, dass Regenwürmer gerne organische Substanz hätten und dass die gerne, keine Ahnung, Bodenbedeckung gut finden, das lernt man schon im ersten Ausbildungsjahr, auch in einem ganz normalen Standard-Berufsschulunterricht. Bloß halt das System direkt seit wirklich zu Ende zu denken und das auch umzusetzen, das gibt's halt nicht jetzt in der Offizialberatung oder so, dass einem da jemand sagt, übrigens, das gibt's ja auch noch im Portfolio, wolltest du da mal drüber nachdenken.
Bei euch auf dem Betrieb gab es ja vor ein paar Wochen einen Feldtag zum Thema Direktsaat. Vielleicht könnt ihr ein bisschen erzählen, wie das lief und ob eure Erfahrung ist, dass das Interesse in Deutschland auch wächst.
Ja, das war
Granate.
Ziemlich überwältigend. Eigentlich haben wir da nicht so mit gerechnet mit der Resonanz. Alexander hatte auf einer Messe einen jungen Vertreter von der Firma Novak gefunden. Die haben, die machen Direktsaatmaschinen und hatte einen guten Vortrag gehört und dann haben wir irgendwie, sind wir mit dem ins Gespräch gekommen und haben gedacht, wir machen mal einfach so eine Infoveranstaltung und haben ihn und noch einen weiteren Redner, den Dr. Theo Friedrich, haben wir eingeladen und dann haben wir gedacht, okay, hier die Dorfgaststätte, dann gucken wir mal, wie viele Leute sich anmelden. Und wir mussten wirklich, wie viele Leute passten rein in die Gaststätte?
Also
wir
haben, glaube ich, mit irgendwie 80 ursprünglich gerechnet, wenn überhaupt. Und nachher waren wir dann bei, was ist dann geworden überhaupt, 150?
Ich glaube, 150 Leute haben maximal reingepasst. Und wir waren im Grunde 2 Wochen vor der Veranstaltung, waren wir schon ausgebucht.
Ja. Und wir Warteliste.
Mussten richtig vielen Leuten absagen, weil so viele Leute Interesse hatten an dem Thema Direktsaat. Und das hat uns eigentlich gewundert, weil wir wissen zwar, dass das Thema Boden, Bodengesundheit und so, das ist schon auch im Moment so ein bisschen auf dem Vormarsch, aber viele reden auch Direktsaat irgendwie tot, weil Glyphosat bald nicht mehr zur Verfügung steht. Und
ja, oder es ist halt eine Kopfsache. Bei uns funktioniert das, auf unserem Boden funktioniert das nicht. Ich meine, vor 15 Jahren hätte man mir gesagt, so geht's auch, hätte ich auch noch mit dem Kopf geschüttelt.
Also ich weiß natürlich nicht, wie viele Landwirte von denen, die da jetzt waren, im Ernst überlegen, umzustellen und wie viele einfach gesagt haben, ah, ich gucke mir mal an, was die da für einen
Quatsch machen. Ja.
Also wie viel ernsthaftes Interesse umzustellen, da ist, weiß ich nicht. Aber es waren schon sehr viele Interessierte und das hat uns eigentlich schon gefreut.
Und Alexander, du sagst, vor ein paar Jahren hättest du dir auch nicht vorstellen können, umzustellen. Was war so ausschlaggebend dafür?
Was war ausschlaggebend dafür? Naja, man ist irgendwie so hier so groß geworden in Deutschland mit, keine Ahnung, Bodenbearbeitung. Und dann fährt man 1500 Kilometer weiter östlich in ein anderes Land, wo Wasser halt sehr begrenzender Faktor ist. Und ich weiß noch, da haben wir dann irgendwie, war so der Plan, was machen wir jetzt hier? Ernte abgeschlossen. Und da sagte mir dann ein Betriebsleiter, wir können ja gerne einmal durchfahren mit dem Grubber, nur dass das Wasser weg und das kommt nie wieder. Und der Boden ist so schwarz, der wird ständig gegrillt die nächsten 2 Monate. Und das wird nicht funktionieren. Und die waren halt schon in dieser Notfallschiene voll drin und das hat super funktioniert. Und dann musste ich mir selber die Frage stellen, oh Mensch, es geht auch anders. Es geht auch viel einfacher und viel, viel intelligenter letztendlich, als stumpf hoch und runter zu fahren und irgendwie was schwarz zu machen.
Ja, ich glaube, es ist einfach auch das Bild, was man dann hinterher sieht, wo wir als Westeuropäer irgendwie eher gewohnt sind, der Acker muss schön schwarz sein. Man sieht dann so schön das auflaufende Getreide in den Reihen, kann man so beim Vorbeifahren schon so sehen. Und so schön gehakt, wie das da irgendwie bei Muttis Garten ist, so muss es auch auf dem Acker aussehen. Und das Bild von einem schönen Saatbett, wie man das sozusagen gelernt hat, das erstmal über den Haufen zu schmeißen und zu sagen, nö, so ein bedeckter Boden, das ist eigentlich das, was für mich viel besser aussieht. Das ist halt so ein bisschen, muss man sein Schönheitsideal vielleicht einfach nochmal auf den Prüfstand stellen.
Und würdet ihr sagen, Direktsaat ist auf jedem Standort und für jeden Betrieb, außer natürlich Kartoffel, was ihr schon sagtet, aber ansonsten ist es für jeden Standort geeignet?
Ich glaube, da wo Staunen ist oder wo es extrem nass ist, das ist ein bisschen problematisch.
Ist vielleicht schwierig. Also, dass wir jetzt sagen, okay, überall in der Welt und ihr müsst das alle so machen wie wir, das würden wir uns, glaube ich, nicht anmaßen, aber ganz grundsätzlich sind die Prinzipien, nach denen Direktsaat oder Conservation Agriculture vorgeht, sind das ja universelle Prinzipien, die lassen sich eigentlich auf fast jedem Standort anwenden, für fast jede Kultur, sicherlich mit ein paar Ausnahmen. Und das heißt halt nicht, dass man einfach sagen kann, hey, ich habe jetzt gehört, Direktsaat soll gut sein, ich mache das mal dieses Jahr bei den und den Kulturen und ansonsten lasse ich alles gleich. So funktioniert es halt nicht. Es ist schon ein ganzes System, was man umstellen muss und wie bei uns halt zum Beispiel auch die Fruchtfolge komplett umstellen.
Gut. Habt ihr noch Punkte, wo ihr sagt, so Direktsaat?
Durchhalten. Also es ist, ja, wie soll ich das sagen, wenn man halt so wie von wo wir herkommen mit Bodenbearbeitung, das war schon ziemlich tot so im Boden. Da war kein Regenwurm da, kein gar nichts. Und jetzt hat neulich ein guter Bekannter von mir Mais gelegt direkt in Nothill. Und dann stieg er ab und wollte die Ablagetiefe kontrollieren, hatte so einen breiten Schaber und hat ständig da irgendwelche Regenwürmer durchgehackt mit dem Ding und war völlig begeistert, was für ein Leben da am Boden mit mal drin ist.
Wie lange dauert das, bis sich das entwickelt? Was ist eure Erfahrung?
Also ich glaube, die ersten, nach 2, 3, 4 Jahren geht das schon so ein bisschen vorwärts dann.
Also ist es nicht sofort im ersten Jahr nach der Umstellung?
Nee, da sollte man, also wenn man dann gleich sagt, so Mensch, siehst du, habe ich gleich gesagt, das funktioniert nicht bei uns, da muss man schon
ein bisschen Geduld haben, man muss auch die Bereitschaft haben, Fehler zu machen und man muss auch ein bisschen Durchhaltevermögen haben, was die Nachbarn sagen oder die Altenteiler oder die Freunde oder wer auch immer. Also wenn das dann immer heißt, so, oh Mensch, der Mais vom Nachbarn ist ja schon doppelt so groß wie eurer, wie kann das sein, was ist denn da schiefgelaufen? Ja, da muss man halt manchmal einfach sagen, okay, warte ab, vielleicht kommt da ja noch was. Und meist wächst sich ja auch einiges wieder zurecht. Also ich glaube, man muss da schon ein bisschen dickes Fell haben und einfach durchhalten, ja.
Neben dem Ackerbau habt ihr ja noch ein zweites Standbein. Vielleicht können wir da noch einmal kurz drüber sprechen. Und zwar habt ihr ja, wie viel waren es? 4.500 Legehennen. Vielleicht könnt ihr ein bisschen erzählen, wie es dazu kam. Gab es hier schon immer Geflügel auf dem Betrieb oder wie seid ihr dazu gekommen?
Nee, das ist auch wieder mein Mann, der hier angeschleppt hat.
Mein Bruder hat zu mir mal gesagt, guck mal, so ein Hühnermobil, sieht das nicht lustig aus? Und damit ging es dann los.
Wann war das?
2016?
Ja, 2016. Dann haben wir zuerst
einen Bauwagen vom Schrottplatz weggezogen, den ausgemistet.
Wir dachten an so ein Hühnermobil mit 240 Legehennen oder 250, so also ein kleines, damit zu starten. Und dann haben wir vorher mal ausprobiert, ob uns überhaupt diese Tierart gefällt, mit 20 Hühnern drin. Alexander hat zu der Zeit noch im Ausland gearbeitet. Und dann haben wir das auch tatsächlich so durchgezogen. Und das war nicht so ein Selbstläufer, wie wir eigentlich gedacht hatten. Also ganz so einfach ist es auch nicht gewesen. Ja, das Ziel war schon, dass wir gucken, wie es läuft. Und dann wollten wir Alexander ja langfristig auch mal nach Hause holen. Der hat halt 10 Jahre im Ausland gearbeitet. Und mit 3 Kindern irgendwann war es dann auch nicht mehr so cool, dass der Papa immer weg ist. Und dann haben wir das so weit vergrößert, dass wir jetzt auch in der Woche 25 Supermärkte beliefern und dann daraus einen Haupterwerb auch machen konnten.
Ihr haltet die ausschließlich im Mobilstall?
Ja, also die Aufzucht, die machen wir erst seit letztem Jahr. Die haben wir in einem ehemaligen Schweinestall, den haben wir entkernt und umgebaut zum Aufzuchtstall. Das ist halt nicht mobil, aber die 3 Legehennenställe sind 3 Mobilställe. Etwas größere, mit jeweils 1.500 Tieren. Und die ziehen wir alle 6 Wochen weiter.
Und ihr habt auch Pappeln gepflanzt. Vielleicht könnt ihr da ein bisschen was zu sagen. Warum habt ihr das gemacht und wie funktioniert das? Wie klappt das?
Das ist das Allerwichtigste überhaupt. Also Hühnermobile, das ist ja eine schöne Sache. Aber es ist absolut egal, ob so ein Hühnermobil auf Kufenräder oder was weiß ich für tolle Optionen hat. Was war der auslösende Punkt bei den Pappeln? 2018? In welchem Jahr sind wir überhaupt jetzt mit dem Pappeln? Im 4.?
2020 haben wir die ersten gepflanzt. Die sind jetzt im 3. Jahr.
Also es war 19 oder weiß ich nicht. Also Kälte ist für so einen Huhn absolut kein Problem. Draußen minus 14 Grad, im Stall plus 15. Kein Problem. Aber Hitze ist ein riesengroßes Problem. Und da nehme ich auch kein Blatt vom Mund. Also so ein Hühnermobil auf einer grünen Wiese bei 30 Grad plus ist Tierquälerei. Also wer stellt sich freiwillig auf eine grüne Wiese mit einem dicken Pagger an? Macht kein Mensch. Und irgendwann, ich glaube, ich bin mit den Kindern mal nach Barnsdorf gefahren mit dem Fahrrad, irgendwie durch den Wald im Hochsommer und dann immer so, boah, ja, schön angenehm kühl hier. Und dann kam der Punkt so, wir müssen Bäume haben.
Genau, wir haben uns das auch bei anderen Betrieben angeguckt. Mhm. Es gibt ja ein paar wenige, die das auch machen, die auch im Auslauf Hühnerauslauf irgendwie Pappeln gepflanzt haben und das hat uns super gefallen und das ist auch einfach total logisch und sehr einfach zu machen. Also abgesehen von den behördlichen Auflagen ist das eine super einfache Geschichte. Eben an einem Tag kann man locker, was haben wir an einem Tag gepflanzt? Ich glaube bald 2000 Pappeln, ne?
Die beiden stellen doch zusammen, ne?
Ja, das waren glaube ich 2000 Pappeln. Die kann man einfach als Stock so in den Boden stecken und die wachsen los wie nix. Also die sind jetzt bestimmt schon mehr als 5 Meter hoch, oder? Mhm. Und die sind erst im 3. Jahr. Und die bieten jetzt
richtig... Das
ist das
4. Jahr.
20, 21, 22, 23. Hast recht, 24. Das 4. Jahr.
Und jedes Jahr wird es nochmal um 100% besser. Das, also dieses Jahr ist der Wahnsinn. Das ist
ja, also man sieht das richtig. Hühner sind ja eigentlich aus dem Waldrandgebiet und die mögen das gar nicht mit Sonneneinstrahlung von oben. Und jetzt gerade, wenn es schon wieder sonnig wird, dann sieht man schön, dass die wirklich sich in den Streifen aufhalten, wo die Bäume sind und wirklich den Schatten suchen. Und das ist echt super.
Ja, und der Wind wird gebrochen, es ist keine Zugluft mehr. Wenn sie die Blätter wegschmeißen, das ist für die Hühner, das, also die sind 24 Stunden da beschäftigt, bald die Blätter auf links zu drehen. Also das ist echt super. Das ist, und das mit dem grünen Gras, Hühnermobil, das ist irgendwie auch so eine deutsche Geschichte irgendwie. Dachten wir auch. Ganz toll. Aber, und halt mit diesem Bewuchs, mit den ganzen Bäumen, ich meine, so zieht man die Tiere raus, weg vom Stall. Das ist die einzige Möglichkeit. Ich kann natürlich mit so einem Hühnermobil jeden Tag 5 Meter weiterfahren, nur die Hühner werden sich immer im Schatten in Schutz und Deckung aufhalten, es sei denn, das ist suizidgefährdet. Ja, aber das mit den Bäumen ist das super top.
Und wie klappt eure, oder wie funktioniert eure Vermarktung von den Eiern?
Also wir vermarkten alle, oder fast alle unsere Eier über die lokalen Supermärkte. Wir sind bei 3 großen Ketten gelistet sozusagen. Und wir fahren, oder die meiste Zeit fährt Alexander selber die Eier dahin, räumt zum Teil auch die Regale selber ein. Und wir sind hier selber einfach zu weit ab vom Schuss, als dass wir das jetzt wirklich ab Hof vermarkten könnten. Es gibt ja Betriebe, die haben eine super Lage, das haben wir nicht. Und in die Supermärkte müssen wir halt reingehen. Also wir haben eine Zeit lang das auch am Anfang versucht, über so einen kleinen Automaten irgendwie an der Tankstelle oder so. Aber man kann einfach nicht von den Kunden erwarten, dass die nochmal einen extra Stopp machen. Wir sind selber auch sehr beschäftigt und wir haben keine Zeit, irgendwie 1000 Mal irgendwo bei Hofläden und so weiter anzuhalten. Man muss es den Leuten auch irgendwie einfach machen. Und deshalb sind wir in die Supermärkte gegangen. Das ist für uns eigentlich ein guter Ort, um halt Leute zu erreichen. Aber man erreicht natürlich nur eine bestimmte Käuferschicht und das muss man auch ehrlich sagen, die Nische ist klein.
Aber eure Eierverpackung ist ja blau und mit dem Schierholzer Wiesenei habt ihr ja auch schon so eine recht bekannte vielleicht Marke geschaffen, oder?
Ja, das kam, weil der Bauwagen am Anfang blau war, deshalb haben wir dann diese blaue Verpackung gewählt und das ist eigentlich ganz im Nachhinein ganz glücklich gelaufen, weil wir wirklich gut wiedererkannt werden. Die meisten Eierverpackungen sind grün oder braun oder
gelb.
Grau, so, ja. Und mit dem Blauen fallen wir ganz gut auf. Und ja, das Design hat uns mein Schwager gemacht, Alexanders Bruder, der das ganz schick gemacht. Und sind wir eigentlich nach wie vor gut zufrieden mit.
Ja, jetzt ist viel passiert bei euch in den letzten Jahren auf dem Betrieb. Habt ihr auch Zukunftspläne? Stehen noch irgendwelche Veränderungen an oder bleibt es erstmal so?
Ich glaube, wir sind in den letzten Jahren sehr schnell gewachsen. Ich glaube, wir haben jedes
unheimlich
Jahr
viele neue Baustellen. Ja.
Also wir haben von 2018 bis 2020 jedes Jahr einen großen Stall dazu bekommen. Letztes Jahr der große Umbau mit Aufzuchtstellen. Wir haben auch unsere Eierverpackungsräume damit einziehen lassen und
die Rinder,
Holzhackschnitzelheizung. Wir haben ein paar sehr große Baustellen gehabt die letzten Jahre. Ich glaube, jetzt ist erstmal so erreicht, was wir haben. Wir wollen gerne noch weiter unsere Rinderherde vergrößern, da vielleicht noch eine Vermarktung für aufbauen. Das ist bislang ja noch eher so in einer Hobbygröße gewesen. Aber ich glaube, für uns ist es einfach wichtig, dass wir unser System so rund kriegen. Das ist so irgendwie, so soll es ja auch sein, dass das System irgendwie sich selbst erhält und funktioniert.
Ja, schön. Dann vielen Dank und euch und eurem Betrieb alles Gute.
Danke.
Danke.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.